In 3,5 Wochen startet die WM 2026, eigentlich höchste Zeit, um Aufbruchstimmung zu erzeugen, Euphorie zu entfachen, aber stattdessen diskutiert Fußball-Deutschland über den Torwart, über Oliver Baumann, der eigentlich gesetzt schien, über Manuel Neuer, der eigentlich schon raus war und über Bundestrainer Julian Nagelsmann, der im ZDF-Sportstudio ausgerechnet in dieser Frage nach dem Torwart keinen Befreiungsschlag liefert, sondern mit einem kommunikativen Eiertanz für Spekulationen, Zweifel und für neue Unruhe sorgt. Doch damit geht's jetzt um mehr als um Neuer oder Baumann. Es geht um Julian Nagelsmann, um Kommunikation und um die Frage, wie gefährlich wird sie für Deutschlands WM-Chancen? Denn Kommunikation kann Führung stärken, sie kann Führung aber auch beschädigen, wie schnell daraus ein echtes Trainerproblem werden kann, zeigt ja zum Beispiel auch gerade Albert Riera in Frankfurt.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Fabian Wittke vom NDR, dem Host des Podcasts Anstoß. Hallo Fabian.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sage ich jetzt mal, und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Fabian Nagelsmann, eigentlich meinungsstark, auskunftsfreudig, hält sich ja vor allem selbst auch sehr viel auf seine Kommunikationsskills zugute. Dieser Sportstudio-Auftritt war jetzt aber nicht gerade eine Sternstunde, oder wie hast du ihn erlebt?
Der war tatsächlich für Nagelsmann-Verhältnisse oder ich würde wahrscheinlich sogar auch sagen für DFB-Verhältnisse sehr besonders dahingehend, weil er für mich inkonsequent und auch ein Stück weit unprofessionell wirkte. Also ich glaube, im Fußball kann es immer mal wieder neue Wege geben und natürlich musst du da auch auf Spontanitäten eingehen und kurzfristig reagieren können. Es kann sich ja auch immer mal ein Leistungsträger verletzen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch nochmal weiter zurückblättern. Damals Michael Ballack, der dann irgendwie ersetzt werden musste vor der Fußballweltmeisterschaft 2010 oder ähnliche Geschichten. Marco Reus, diese Verletzten-Geschichte kennen wir auch. Okay. Da muss dann natürlich auch ein Bundestrainer kurzfristig drauf reagieren, wenn neue Wege oder beziehungsweise Türen zugehen und neue Wege gegangen werden müssen. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig, auch konsequent zu sein. Und in diesem Fall würde ich irgendwie einfach mal sagen, dass der Deutsche Fußballbund vielleicht auch einfach und natürlich Julian Nagelsmann im Speziellen in dieser Konstellation diesen Auftritt hätte absagen müssen, anstatt sich dahin zu setzen und ja, du hast es auch schon gesagt, so rumzueiern, weil das war ja klar, denn man kann ja natürlich auch von der Seite aus von Julian Nagelsmann die Professionalität des ZDF und von Jochen Breyer erwarten. Also es ist ja klar, dass der ihn dann natürlich löchern wird und nicht von der Kette lassen wird, bis er ihm dann auch endlich die Antworten gibt, die er haben will. Von daher, ich glaube, Julian Nagelsmann, und wir werden uns sicherlich diesem Thema gleich auch noch weiter nähern, hätte, wie sagt man so schön, gut daran getan, diesen Termin nicht wahrzunehmen und vielleicht noch ein bisschen zu warten. Ohnehin gab es ja schon so ein bisschen Rumgeeiere, weil man diesen Nominierungstermin ja auch noch mal, obgleich der Champions-League-Ergebnisse und Europa-League-Ergebnisse so ein bisschen verschoben hat, jetzt auf den kommenden Donnerstag. Aber ja, das war ein skurriler Auftritt, ja.
Ja, er hätte es wissen müssen, dass er tatsächlich danach gefragt werden würde. Spätestens am Nachmittag war es ja klar, als dann auch schon bei den Kollegen von Sky und der Sohn diese ganzen Fragen da schon diskutiert wurden und dann abends im Sportstudio, dass Nagelsmann da gefragt werden würde nach der Torwartgeschichte, ist ja auch klar. Er hat im Grunde, er hat viel geredet, aber er hat wenig gesagt. Das war so ein bisschen Norbert Gruppe reloaded. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an diese legendären Szenen, der Boxer, der Prinz von Homburg, glaube ich, nannte er sich selbst, der total schmallippig mal vor 50, 60 Jahren im Sportstudio saß, nichts gesagt hat. Im Prinzip hat Nagelsmann nicht viel mehr gesagt.
Nee, das stimmt. Mich hat das tatsächlich auch so ein bisschen daran erinnert. Ich weiß nicht, die Eltern unter uns werden sich auch noch an den Auftritt von Wolfgang Niersbach als Pressesprecher beim Deutschen Fußballbund in irgendeinem skurrilen Raum in einem Frankfurter Hotel erinnern. Da lagen auf dem Boden so orientalische Teppiche und er sollte sich äußern zu diesen Millionen, die jetzt rund um das Sommermärchen 2006 irgendwo noch gefunden wurden und die keiner so richtig abschreiben beziehungsweise, ich sag mal so, der richtigen buchhalterischen Ecke zuordnen konnte. Und dann saß er da an so einem Tapeziertisch gefühlt, wie als würde man bei so einem Kinderturnturnier sein und Marmorkuchen verkaufen wollen. Und logischerweise, die Journalistinnen und Journalisten haben da auch ihn ins Kreuzfeuer genommen, der Fragen, und er konnte nichts sagen. Das war, fand ich, ähnlich skurril wie dieser Auftritt von Julian Nagelsmann. Aber auch dafür wird es natürlich seine Gründe geben. Und ich glaube, die sind tatsächlich ganz mannigfaltig, weil in diesem Fall ist es ja so, diese Tür für Manuel Neuer war ja eigentlich schon zu. Und ich glaube, auch Julian Nagelsmann hat vergessen, dass da anscheinend unten noch eine kleine Katzenklappe dran war. Und jetzt ist er doch wieder rein.
Die er jetzt wieder reinkommt. Es ehrt ihn ja zum einen, dass er ins Sportstudio gegangen ist, zum anderen, dass er eben diese maximale Fairness walten lassen will und sagt, ich möchte erst mit den Spielern sprechen, bevor ich hier öffentlich was verkünde. Nur, das Problem ist ja, er schafft ja ein kommunikatives Vakuum, sagt, bis Donnerstag wisst ihr alle Bescheid oder am Donnerstag erfahrt ihr alle, was los ist. Die Spieler erfahren es früher, aber die Zeit bis Donnerstag überbrücken wir jetzt ja alle damit, dass wir jetzt permanent irgendwas interpretieren in diese Worte. Und das schafft ja öffentliche Unruhe. Das braucht doch keiner jetzt vor der WM.
Genau, das braucht keiner. Und das ist eben auch etwas, was unterschiedliche Adressaten hat. Also logischerweise zunächst erst einmal die Spieler. Und man kann das tatsächlich auch so aus psychologischer Sicht ein bisschen wissenschaftlich auch angehen, denn was ganz wichtig ist, also weshalb es zum Beispiel ja auch in einem großen Konstrukt, auch in sportlichen Vereinen, auch in Unternehmen Führungspositionen gibt, weil klare Ansagen auch Sicherheit schaffen. Also Menschen, die klare Ansagen bekommen, die wissen, was zu tun ist, und Unsicherheiten fordern kognitive Ressourcen. Und das ist im Leistungssport nochmal mehr. Das heißt, dein Anspruch, dein Leistungsvorhaben ist nochmal größer. Und je klarer die Situation ist, desto mehr entlastet dich. Das ist das eine. Und dann kann man natürlich auch als Adressaten die vielen Bundestrainerinnen und Bundestrainer hier in Deutschland ansehen, weil wir wissen auch, ich sag mal so, der Index, wie gut es uns geht, wird auch häufig natürlich ein bisschen überzogen an dem Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft an einer EM und einer WM festgemacht. Und ohnehin wissen wir es ja sowieso auch alle besser. Und deshalb schafft er aktuell unnötig viel Unsicherheit, sowohl eben bei den Spielern durch dieses Herumgeeiere und natürlich irgendwie auch erwartet man jetzt gerade diese Führungsstärke auch von einem Julian Nagelsmann. Und ich glaube, er hat sich auch schlichtweg ein bisschen verschätzt. Ich möchte noch einmal ganz kurz da zurückgehen. Ich weiß nicht, die Älteren von uns werden sich vielleicht auch noch an Clubhouse erinnern. Das war dieses Tool während der Corona-Zeiten, als wir alle zu Hause saßen und uns dann in unterschiedliche Räume begeben haben. Damals war Julian Nagelsmann noch Trainer bei RB Leipzig und ich war damals hin und wieder mal in unterschiedlichen Räumen und er war tatsächlich auch mit dabei. Und einer der Medienverantwortlichen von RB Leipzig war damals auch mit dabei. Und dann hatten wir uns da so kennengelernt und haben uns ein bisschen ausgetauscht und da ging es auch ganz generell um Clubhouse als dieses Medientool und er fragte mich dann damals auch, er würde ganz gerne mal mit Julian Nagelsmann in so einen Raum gehen und dann hatten wir uns da auch kennengelernt und im Anschluss noch telefoniert und worauf ich hinaus will, ist, dass er zu mir sagte, Julian Nagelsmann ist ein Typ, der sich nie wirklich von uns auf Medientermine bzw. Pressekonferenzen vorbereiten lässt, weil er das auch liebt, diesen Austausch. Natürlich Julian Nagelsmann auch mit einem sehr ausgestatteten Selbstbewusstsein daherkommt und ich glaube, sich selbst da auch, und das ist er natürlich auch, als schlagfertig empfindet. Aber ich glaube, in diesem Fall hat er ganz konkret, ganz unnötig für noch mehr Unsicherheit gesorgt. Und deswegen, wie gesagt, nochmal zurückkommen zum Anfang. Er hat sich da keinen Gefallen mitgetan. Aber trotzdem auch dazu, jetzt mache ich erstmal einen Punkt, dafür gibt es, glaube ich, auch Gründe. Also weshalb es jetzt so ist, wie es ist.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 von Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 von Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Ja, erstmal, er hat die Situation unterschätzt und sich vielleicht dann in seiner Medienkompetenz und Kommunikationskompetenz ein bisschen überschätzt. Welche Gründe siehst du da?
Ich glaube tatsächlich, ich meine, die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern, die war jetzt ja erst am vergangenen Freitag. Zumindest wurde sie am vergangenen Freitag offiziell. Und ich meine, diese Tür, die wir angesprochen haben, Manuel Neuer, die war zu. Und nun hat ja Manuel Neuer in den vergangenen Wochen, vor allen Dingen, wenn wir uns dieses Champions League Real Hinspiel nochmal anschauen, nochmal gezeigt, dass er es noch immer kann. Und ich habe da so eine These. Vielleicht ist sie auch an den Haaren herbeigezogen, aber ich habe da so eine These. Ich glaube, wäre Manuel Neuer mit dem FC Bayern München ins Champions League Finale gekommen und wäre Manuel Neuer wohl möglicherweise, und das war ja wirklich, das war ja hauchzart, also es hätte ja theoretisch klappen können, wäre Manuel Neuer mit den Bayern nochmal Champions-League-Sieger geworden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Manuel Neuer die Karriere beendet hätte. Jetzt hat sich beim FC Bayern München nochmal wieder eine neue Situation aufgetan, und zwar die, dass es ja auf der Torhüterposition eigentlich schon eine klare Nachfolge gibt. Das heißt, Jonas Obig wird in Zukunft die Nummer 1 des FC Bayern München sein. Gleichzeitig läuft aber auch jetzt der Vertrag von Alexander Nübel aus. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann vom VfB Stuttgart verpflichtet werden. Also kehrt in jedem Fall ja nicht mehr zu den Bayern zurück und wird da auch nicht mehr auf der Payroll stehen. Das heißt, du musst ja beim FC Bayern München oder aus der Sicht des FC Bayern München eine neue Nummer 2 verpflichten. Daniel Perez hat auch gesagt, ich bin zu fein dafür, ich bin zu gut dafür, ich möchte auch irgendwo Minuten sammeln. Und das heißt, ich kann mir vorstellen, dass obwohl Manuel Neuer wahrscheinlich schon zu 95% in der Rente war und Sven Ulreich möglicherweise auch, dass man gesagt hat, komm, mach doch noch ein Jahr weiter und du bist hier quasi unser spielender Torwarttrainer beim FC Bayern München. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Manuel Neuer dann vielleicht tatsächlich in der vergangenen Woche doch nochmal umgekippt ist und gesagt hat, ja, und mit diesem FC Bayern München habe ich ja vielleicht auch in der kommenden Saison nochmal wieder die Möglichkeit, auch die Champions League zu gewinnen. Und obwohl der vielleicht schon zu 95% in Rente war, hat er dann gesagt, okay, verlängere doch nochmal diesen Vertrag, baue mit Jonas Obig auf und Sven Ulreich bleibt auch noch mit im Team. Und das ist ja eigentlich aus der Sicht des FC Bayern München die geräuschloseste Lösung, die man eigentlich nur hätte finden können. Man ist diesen teuren Alexander Nübel los, der jetzt über Jahre lang da die Nummer 2 in Stuttgart und wo auch immer war und findet jetzt eben diese mit Jonas Obig. Und dadurch, dass jetzt ja die Karriere von Manuel Neuer weitergeht, hat ja nun auch der Bundestrainer Julian Nagelsmann doch noch auch die Möglichkeit, vielleicht, und jetzt das ist natürlich eine andere Frage, aber den besten deutschen Nationaltorhüter für die Fußball-Weltmeisterschaft zu nominieren. Und Gleiches könnte man ihm dann ja logischerweise auch gerade ihm als demjenigen, der ja immer das Leistungsprinzip auch noch ganz nach vorne gestellt hat, vorwerfen, wäre er ja blöd, wenn er es nicht täte. Dass es natürlich dann auch ungerecht ist und in dieser Causa, sag ich jetzt mal, oder in diesen Gedanken des Ungerechten darf man natürlich auch Marc-André Ter Stegen nicht vergessen, weil das ist ja schon fast schicksalsträchtig, auf welche Art und Weise der nun natürlich auch diese Fußball-Weltmeisterschaft verpassen wird. Aber dadurch ist, glaube ich, diese Eiersituation oder dieser Eiertanz entstanden und deswegen hat Julian Nagelsmann jetzt die Möglichkeit, Manuel Neuer wieder mitzunehmen. Und das ist aber erst am vergangenen Freitag entstanden und deswegen zählt logischerweise auch nicht das, was Uli Hoeneß gesagt hat, ja, das hätte ihm früher einfallen müssen. Ich glaube, dass tatsächlich Manuel Neuer selbst eine große Rolle diesbezüglich spielt und zwar, dass er überhaupt seine Karriere fortsetzt.
Aber jetzt trotzdem nochmal zu diesem Schweigen von Nagelsmann zurück. Und du hast die Situation von Oliver Baumann schon angesprochen. Den hat er jetzt aber durch dieses Schweigen, obwohl er noch nichts verkündet hat, trotzdem ja beschädigt, weil er ihn über Monate hinweg immer demonstrativ nach vorne gestellt hat und gesagt hat, du, er ist meine Nummer eins, ich habe das Vertrauen. Angeblich hat er ihm das ja auch in einem Vier-Augen-Gespräch dann noch mehrfach wohl bestätigt. Das ist aber eine Beschädigung, wenn er ihn jetzt zurücknimmt und jetzt auf der Zielgeraden dann plötzlich auch diese Rollen, die er ja eigentlich seit November, wie er im Kicker Anfang März gesagt hat, ja schon definiert hat mit seinem Trainerteam, dann nochmal komplett umschmeißt.
Ja, also gebe ich dir absolut recht. Ich finde auch, dass in den vergangenen Monaten sehr viel sehr unglücklich gelaufen ist. Wir erinnern uns an dieses gefühlt ja 12-seitige Kicker-Interview, dieses Pamphlet, wo er im Prinzip schon gesagt hat, dass zu 90% der Kader steht und jede Position ausgefüllt ist, was dann ja wiederum auch gegen das Leistungsprinzip spricht. Mhm. Aber genau, die Frage war ja letztendlich zur Nummer 1 und er hat ja immer gesagt, Oliver Baumann ist meine Nummer 1 und natürlich hat er ihn beschädigt, weil er hat ja trotzdem ganz, ganz viel gesagt am vergangenen Sonnabend da im aktuellen Sportstudio, weil genau das, was du gesagt hast, dadurch, dass er eben sich nicht klar positioniert hat, hat er Oliver Baumann beschädigt. Und ja, wie gesagt, nochmal, das ist aus unterschiedlichen Gründen schlecht, weil du damit ganz viel Verunsicherung stiftest. Und ich bin tatsächlich auch einfach mal gespannt, wie Julian Nagelsmann aus dieser Nummer noch rauskommt. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Mein Podcast-Kollege Michael Augustin, der ist fester Meinung, dass der ja auch viel für die Nationalmannschaft unterwegs ist, der ist fester Meinung, dass Oliver Baumann selbst so ein guter Teamplayer ist, dass er auch diese Nummer 2 annehmen wird, weil es auch für ihn vielleicht trotzdem ein großes Turnier sein könnte, obwohl er möglicherweise die Nummer 2 ist. Ich weiß es nicht, weil dazu natürlich auch erst einmal gehört, dass man diesen Rückschlag oder wie du es auch gesagt hast, diese Beschädigung erstmal verdaut. Und es ist ja nicht mehr lange, also die Kadernominierung und dann in 2 Wochen geht es dann ja auch schon wieder grob los, ne?
Ganz genau, dann ist die Abreise in Richtung USA und dann sollte man sich eigentlich auf das Wesentliche, auf den Fußball konzentrieren und nicht über Verunsicherung sprechen. Und das ist ja in dem Fall von Baumann zumindest im Moment zu sehen. Kicker hat geschrieben, Baumann war die Verunsicherung ins Gesicht geschrieben. Natürlich in dem Interview nach dem Spiel, das sah man, da war ein bisschen ratlos, wusste natürlich auch nicht so genau, was er sagen wollte. Leistungstechnisch kann man ihm aber eigentlich ja relativ wenig vorwerfen. Vielleicht beim 3:3 gegen Stuttgart mit Hoffenheim. Da wirkte er ein bisschen unsicher, aber sonst war er ja eigentlich untadelig. Ich hatte natürlich nicht solche Situationen wie Manuel Neuer, du hast es angesprochen, im Hinspiel gegen Real Madrid. Aber er hatte auch nicht solche Korken drin wie Manuel Neuer im Rückspiel gegen Real Madrid.
Ja, genau. Liebe Grüße von Arda Güler. Ne? Also ja. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich glaube, dass Manuel Neuer in den Peaks, also in den absoluten Peaks nach oben, in den Ausreißern, das sage ich jetzt, ne, als Beobachter, aber das ist so das, was ich empfinde, dass er da dann doch noch spektakulärer und besser ist. Dass Oliver Baumann natürlich ein sehr guter Torhüter ist, ist völlig klar, sonst wäre er natürlich auch nicht da, wo er ist. Es gibt ja immer wieder dieses Bild, dass man sagt, wenn in 10 Situationen Cristiano Ronaldo auf das deutsche Tor zuläuft, dann macht es was mit einem. Und das denke ich tatsächlich auch, ob ein Manuel Neuer vor dir steht oder ob ein Oliver Baumann vor dir steht. Dass du dann vielleicht doch nochmal drüber nachdenkst, alles klar, das ist jetzt Manuel Neuer, das ist der mehrfache Welttorhüter, das ist der Champions-League-Sieger, das ist der Weltmeister-Torhüter, das ist Manu der Libero oder ist es halt in Anführungsstrichen, das meine ich gar nicht böse, random Oliver Baumann. Also ich glaube, das ist schon ein Faktor und ja, von daher, wir müssen glaube ich nicht über die Qualität von Oliver Baumann sprechen, aber das wollte ich noch sagen. Ich glaube, es ist natürlich auch dann das Zusammenspiel, beziehungsweise sind es kleine Parameter. Und zwar, wenn du dir natürlich die Abwehr anschaust, dieses Eingespielte. Ne? Du hast natürlich dann auch den Bayern-Block, über den wir immer gesprochen haben, natürlich auch mit Kimmich. Du hast das defensive Mittelfeld. Wir wissen, dass Manuel Neuer natürlich auch gerne mal mit aufrückt. Mit Goretzka und Pavlovic. Du hast Tah da direkt vor ihm. Und das ist natürlich nach so einer Saison, nach so einer Fabelsaison, abzüglich jetzt des Champions-League-Ausscheidens, natürlich auch ein Argument, weil natürlich geht es auch darum, wie eingespielt ist eine Fußballnationalmannschaft. Nicht nur dieses psychische Wirken von Manuel Neuer auf das Team, sondern logischerweise auch, wie eingespielt bist du? Und da kann auch Manuel Neuer, muss man ganz ehrlich sagen, ein Vorteil sein.
Definitiv. Ja, dann müsstest du im theoretischen Fall dann auch noch Jonas Obig mitnehmen, weil man weiß ja auch, dass Manuel Neuer ja jetzt in den letzten Monaten selten mal verletzungsfrei rausgekommen ist. Aktuell ja auch diese Wadenverletzung, die ja vielleicht auch dann dieses WM-Comeback sowieso nochmal in Frage stellt.
Ja, das stimmt. Manuel Neuer, ne, nachdem er sich ja damals das, ich glaube, es war Schien- und Wadenbein, ne, dass er sich gebrochen hatte da im Skiurlaub, danach natürlich unfassbar imponierend zurückgekämpft, aber seitdem logischerweise natürlich jetzt auch mit seinen 40 Jahren immer wieder muskuläre Probleme. Ja, das ist definitiv so. Manuel Neuer wird in diesem Leben kein 20-Jähriger mehr sein, aber wie gesagt, ich glaube, die Ausreißer nach oben könnten es dann sein.
Du hast eben die Aura angesprochen gegen große Gegner. Macht der DFB da vielleicht auch wieder oder Nagelsmann in dem Fall wieder einen Fehler, den der DFB in den letzten Jahren bei den letzten WM-Turnieren ja öfter schon gemacht hat, dass er das Turnier von hinten denkt und nicht Spiel für Spiel sieht, weil in der Vorrunde mal ganz ehrlich, ohne jetzt die Gegner da zu schlecht reden zu wollen, aber da tut's auch Olli Baumann bei allem Respekt in Normalform.
Das ist natürlich auch schön. Genau, es reicht ein Olli Baumann in der Vorrunde, aber das heißt, dann müsste man Manuel Neuer erst für die Spiele gegen Brasilien und Frankreich dann irgendwie nachnominieren. Ja, könnte man eventuell auch machen. Ja, also es gibt ja anscheinend diesen Generationswechsel dann doch nicht, beziehungsweise wir können es dann, in Anführungsstrichen wir natürlich nicht, aber die deutsche Fußballnationalmannschaft kann es dann ja anscheinend doch nicht ohne die Weltmeister von 2014, wenn wir an das Groß-Comeback denken, ne? Das war ja bei der Heim-EM dann auch im Prinzip überstrahlend und jetzt holt man wieder einen Weltmeister von 2014 zurück, in Anführungsstrichen, um es denn auch machen zu können. Ist natürlich tatsächlich auch ein Armutszeugnis und spricht möglicherweise ja auch für das führungsschwache Team oder beziehungsweise die Führungsschwäche in der aktuellen, ja, ich will gar nicht mal sagen, noch recht jungen Nationalmannschaft, weil wir reden da ja trotzdem auch über einen Jamal Musiala, der schon einiges in den Knochen hat. Wir reden über einen Florian Wirtz, der als Führungsspieler nach England gegangen ist, über einen Kai Havertz, der nicht nur Champions League-Finals schon entschieden hat, sondern jetzt auch wieder in einem steht mit dem FC Arsenal, mit einem Jonathan Tah, der Ende 20, vielleicht sogar jetzt auch mittlerweile schon die 30 geknackt hat. Also das ist ja in dem Sinne kein junges Team, aber trotzdem scheint es ja und diese Weltmeister von 2014 schlecht zu laufen.
Ja, du sprichst es an, Hierarchien, aber die verändern sich jetzt natürlich dann, wenn Neuer zurückkommen sollte, auch nochmal komplett. Und das ist ja auch in so einer Phase kurz vor WM-Start jetzt auch nicht das Beste, wenn jetzt plötzlich der neue Leitwolf, der alte Leitwolf wieder kommt. Und der wird ja sich nicht einfach still und leise ins Glied einordnen, sondern der wird natürlich, was ja auch völlig normal ist, bei seinen Meriten Führungsansprüche stellen.
Manuel Neuer meinst du jetzt,
ja,
ne?
Neuer.
Ja, natürlich. Also er wird Führung, das wird man natürlich auch von ihm erwarten. Es ist natürlich so dieses abgegriffene Bild des verlängerten Arms des Spielers auf dem Platz. Aber genau das wird ja von Manuel Neuer dann auch erwartet. Also wenn Manuel Neuer, man kann es ja vielleicht auch damit vergleichen, ich glaube, Julian Nagelsmann hat sich ja vor der EM in Deutschland auch ganz bewusst gegen Mats Hummels damals entschieden. Da gab es ja auch so eine ähnliche Diskussion. Weil wenn du natürlich Spieler, die diese Hybris haben, die diese Führungsstärke haben, die diesen Charakter haben, die natürlich auch dieses Standing haben, wenn du die mitnimmst, dann bekommst du ein Gesamtpaket. Dann kannst du diese Führungsstärke auch erwarten, aber dann bekommst du sie theoretisch auch ungefragt. Und damit kannst du natürlich auch schwächere, aufkeimende Hierarchien überwalzen und da hat man sich damals bewusst gegen Mats Hummels entschieden. Aber na klar, wenn du Manuel Neuer jetzt mitnimmst, dann erwartest du das von ihm, aber du willst logischerweise auch das von ihm. Und dann, das wissen wir auch, dann wird sich natürlich auch in den ersten Spielen, und das ist auch ganz klar, medial alles um Manuel Neuer drehen. Und sollte Manuel Neuer patzen, dieses Risiko geht Julian Nagelsmann dann auch ein, beziehungsweise er geht es anyways ein, sollte jetzt Oliver Baumann patzen. Und also das heißt, dieser Fokus wird automatisch in den ersten Spielen, du hast es angesprochen, Gott sei Dank sind die Gegner vermeintlich machbar, aber dieser Fokus wird in den ersten Spielen ganz, ganz sicher auf der Torhüterposition sein.
Ja, und das hat Nagelsmann mit seiner Kommunikation bewirkt. Eine andere Problematik, die hat Oliver Kahn im Doppelpass gestern aufgemacht, die Glaubwürdigkeitsfrage. Was ist das Wort des Bundestrainers noch wert, auch für die anderen Spieler, denen er ja öffentlich dann den Rücken gestärkt hat, denen er Positionen, Rollen schon im Vorfeld zugedacht hat? Leon Goretzka zum Beispiel, den er ja zu seinem Fixpunkt schon fast erklärt hatte, auch wenn er das jetzt wieder so ein bisschen relativiert hat. Aber insgesamt, dieser Eiertanz ist ja nicht nur in der Torwartfrage zu beobachten, sondern seit Monaten. Leroy Sané, den er erst anzählt, dann nach einem okayen WM-Quali-Spiel wieder schon fast eine Garantie für die WM ausspricht. Also das zieht sich ja durch die letzten Monate, ja fast das ganze letzte Jahr.
Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich wieder mit diesen weichen Parametern, was ich eingangs auch schon angesprochen habe, die kognitiven Ressourcen, die Psychologie, die in einem Team eine große Rolle spielt und ganz, ganz wichtig ist. Und diese Verunsicherung, die er nun stiftet, die überträgt sich logischerweise auf das Team. Und du weißt jetzt 2 Wochen vor dem Start, vor diesem Zeitpunkt, an dem du dann zusammenkommst und dich dann ja final auf die WM vorbereitest, weißt du nicht so richtig, woran du bist. Du weißt auch nicht so richtig, was du von den Aussagen des Nationaltrainers halten sollst. Und das ist, glaube ich, schlecht für das Team und ist am Ende das, was, glaube ich, aktuell keiner gebrauchen kann. Eben Führungsschwäche, Unsicherheit und wie gesagt auch natürlich so ein bisschen dieser Stress, Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, würde ich vielleicht zum Teil auch mit unterschreiben, ja.
Auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem, das einer erfolgreichen WM durchaus entgegenstehen könnte, wenn man es jetzt einfach nur mal vom Unruheaspekt her betrachtet.
Ja, also natürlich. Also ich glaube, das wissen wir doch alle. Es ist doch in den seltensten Fällen, wenn wir jetzt mal die Weltmeister von 1990 sehen, die uns jetzt ja auch gerade doch mal wieder sehr, sehr schön hochglanzmäßig präsentiert wurden, wenn wir das sehen, dann ist doch in den seltensten Fällen, wenn wir jetzt mal vielleicht die Franzosen nochmal abziehen, aber ist doch in den seltensten Fällen die beste oder nominell das beste Team Weltmeister oder Europameister geworden, sondern eher die beste Truppe, sage ich jetzt mal. Also das heißt, du brauchst immer diesen Vibe, du brauchst diesen Drive im Team, das muss passen. Ich will jetzt nicht von diesen Freunden sprechen, die wir alle sein müssen, aber es ist definitiv natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass du die Kabine hinter dir hast und die Mannschaft hinter dich bekommst und dass, glaube ich, die einzelnen Positionen und das Vorhaben nachvollziehbar ist. Und das ist, glaube ich, aktuell nicht nur für uns nicht nachvollziehbar, beziehungsweise halt nicht klar. Das ist das eine. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich es natürlich auch schon gesagt, ist es natürlich so, das klingt jetzt auch wie so eine Floskel, dass das im Fußball manchmal so ist, aber bis zum gewissen Grad habe ich natürlich eine Empathie und auch Mitleid für die Situation aktuell von Oliver Baumann, weil er sich das vielleicht verdient hätte. Und übrigens auch da ist es natürlich so, der Mensch an sich hat ein ganz großes Fairnessbedürfnis schon von Natur aus und hat natürlich jetzt diesen Reflex, dass das doch gegenüber Oliver Baumann unfair ist. Aber auch da muss man natürlich sagen, so funktioniert ja eigentlich auch Leistungssport nicht. In anderen Sportarten, Disziplinen ist es ja auch so, da werden manchmal Qualifikationsrunden an Milli, an Hundertstel Sekunden festgemacht, schaffst du eine gewisse Zeit oder nicht? Und da ist dann einer um Hundertstel besser, ob es nun im Wettlauf ist, ob es nun in Formel 1 oder in Autorennen sind, da entscheidet manchmal ein Fotofinish oder im Radsport. Also damit will ich nur sagen, über Fairness kann man sich vielleicht unterhalten, was man selber mit einbringt, aber der Wettkampf als solcher ist in der Regel natürlich dann nicht der Fähre als solcher, sondern da geht es natürlich darum, wer ist der Beste und der muss dann natürlich spielen.
Das auf jeden Fall, Leistungsprinzip sollte zählen, aber die Kommunikation müsste eben dann so sein, dass zumindest auf der Seite dann die Fairness so weit gegeben ist, dass da niemand irgendwo unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dann sich Hoffnung macht, die vielleicht am Ende gar nicht bestehen oder die nur bestehen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, wie: Du bist meine Nummer eins, wenn Marc-André Ter Stegen nicht da ist, wenn Neuer sich jetzt doch noch verletzen sollte, wenn er doch nicht mit kann, wenn dies passiert, wenn das passiert, weil das natürlich dann auch einen Spieler dann maximal verunsichert und er dann auch diese Leistung nicht abrufen kann. Aber Kommunikation, auch ein gutes Stichwort aktuell, weil in Frankfurt ist gerade ein Trainer gefeuert worden mit Albert Riera, dem ja seine Kommunikation am Ende wohl vor allem auf die Füße gefallen ist. Wenn du da aus der Ferne den Blick drauf hast, Parallelen, ja, insofern, dass die Kommunikation eben auch nicht besonders gut war bei Riera, aber trotzdem natürlich nicht direkt auf den Fall Nagelsmann übertragbar. Aber trotzdem kann man sagen, Kommunikation für einen Bundesliga-Trainer unheimlich wichtig. Und überhaupt für einen Trainer, ohne das geht's eigentlich nicht. Ohne das kannst du nicht erfolgreich sein und wärst eben dann sonst wie Riera in Frankfurt gefeuert.
Ja, man könnte ja auch sagen, auch der Tim Walter beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat ja auch ein bisschen gezeigt, dass er der deutsche Albert Riera ist. Oder ganz generell haben wir natürlich auch in der Vergangenheit die ein oder andere skurrile Pressekonferenz noch in den Ohren. In Frankfurt natürlich nochmal ganz, ganz speziell. Und zwar vor dem Hintergrund, weil es ja auch für uns Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, auf den Verein zuzugehen. Diese Medientermine werden immer weniger. Es gibt ja eigentlich meistens dann nur noch, also bei vielen Vereinen gibt es gar kein öffentliches Training mehr. Es gibt dann aber manchmal noch einen Termin für ein öffentliches Training. Was ich nur sagen will, dass der Trainer ja ganz häufig mittlerweile entweder nach den Spielen oder eben dann eben bei der Spieltagspressekonferenz das einzige Sprachrohr des Vereins in der jeweiligen Woche ist. Das heißt, der repräsentiert den Verein nach draußen. Und das heißt, man darf dann von ihm eine gewisse Professionalität erwarten, die man natürlich dann auch von den Fragenden erwarten darf. Damit will ich sagen, das muss natürlich alles in einem gewissen Rahmen bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich auch ganz weit weg davon, dass man jetzt immer als Journalist dieses Wohlfühlklima schaffen muss und wir dürfen keine kritischen Fragen stellen und man darf nicht auch mal was anderes beleuchten. Und ich bin ehrlich gesagt auch gar kein Freund davon, wenn dann die Medienvertreter neben den Trainern sitzen und sagen so, ja, aber bitte jetzt nur zu dem Spiel etwas fragen, wo ich denke so, nein, wir sind Journalisten, ne? Wir haben eine Pressefreiheit, wir möchten Fragen stellen, man kann auch unterschiedliche Dinge unterschiedlich eingehen, aber erst einmal finde ich, das sollte schon möglich sein und finde, wir halten uns auch viel zu häufig daran, eben keine kritische Fragen zu stellen oder möglicherweise dann nur eben entsprechend Spieltagsfragen zu stellen. Aber dieser Auftritt von Albert Riera war möglicherweise auch ein bisschen vorhersehbar, weil Markus Krösche, den ich glaube, wir alle für einen großen Manager in der Fußball-Bundesliga halten, hat da wirklich zum ersten Mal so richtig daneben gelegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie unbeschadet auch er da rauskommt. Wir erinnern uns an, ich glaube, das war eine der ersten Pressekonferenzen von Albert Riera, der ja sowas gesagt hat, wie, wenn ich möchte, dann springen auch meine Spieler alle vom Balkon. Ne? Und das war, glaube ich, so mit das Erste, was er gesagt hatte. Mhm. Dann natürlich diese sehr aggressive Art und Weise im Austausch mit Journalisten auf Spieltagspressekonferenzen. Er hat Dinge vorgerechnet, die auch nicht der Wahrheit entsprachen. Statistiken verfälscht, war dann vielleicht selbst nicht im Thema, war häufig arrogant, hat sich mit Johnny Burkhardt zerlegt, kann man so sagen. Ich höre so aus dem Frankfurter Umfeld, dass Jonathan Burkhardt eigentlich auch ein sehr netter, umgänglicher Typ sein soll und dass der nicht sich nun zu solchen Beleidigungen hinsichtlich Albert Riera hinreißen lässt, ist auch schon sehr ungewöhnlich. Ja. Man verlängert den Vertrag mit Mario Götze um ein weiteres Jahr, der ist dann mehrfach gar nicht im Kader. Also da waren natürlich die Gräben ganz, ganz tief. Und am Ende, wie gesagt, gibt es auch da einen, der das zu verantworten hat. Das ist Markus Krösche. Mhm. Er hat Dino Topmeller vor die Tür gesetzt, der einen deutlichen besseren Punkteschnitt hatte. Ich habe jetzt die Tabelle nicht mehr ganz im Kopf. Ich meine, er war Siebter zu dem Zeitpunkt, ja, als Dino Topmeller getrennt hat. Auch da weiß man natürlich nicht, ob es dann eben nur das sportliche Abschneiden ist oder die Vision, wie man gemeinsam in die Zukunft gehen kann. Aber dieses Projekt Albert Riera, so möchte ich es mal nennen, ist krachend gescheitert, dass der Trainer bei Eintracht Frankfurt vor dem Spiel gellend ausgepfiffen wird, hat man so häufig auch nicht gehabt in der Vergangenheit. Und man kann nur sagen, vielleicht ist er jetzt noch, kurz bevor der Zug den Bahnhof verlässt, dann doch nochmal den Simon Rolfes Weg gegangen und hat dann schnell gesagt, okay, bevor wir es noch länger, noch weiter verschlimmbessern, dann uns jetzt lieber schnell von Albert Riera trennen. Ja. Diese aus Frankfurt-Sicht ja wirklich schlechte Saison analysieren und gucken, wie wir es besser machen. Ja. Ich spreche natürlich Simon Rolfes an, weil er sich natürlich dann ja auch relativ schnell von Erik ten Hag getrennt hatte.
Ne? Also sich jetzt aber wahrscheinlich auch von Kasper Juhlmann dann auch wieder trennen wird. Von daher, der nächste Griff war jetzt auch offensichtlich nicht so der ganz richtige, obwohl zumindest am Ende Europa ja bei Leverkusen dann auch rausgekommen ist. Aber zu Riera noch, der hat ja jetzt selber dann auch nach seiner Entlassung gesagt, schade, ihr habt erst 20% Albert abgerufen gehabt. Da hätte ja noch einiges kommen können, wenn das erst 20% waren.
Ja, Wahnsinn, ne? Also wirklich Wahnsinn. Es gibt ja so dieses Dankbar und auch ein bisschen Demut und wo ist mein Platz in diesem ja wirklich riesengroßen Verein, auch wenn man sich mal anschaut, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie viele Jahre, aber Eintracht Frankfurt hat ja in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren immer international gespielt, was sie sich aufgebaut haben, nicht nur mit dem Europa League-Sieg, sondern natürlich auch mit diesem Frankfurt 2000 Reloaded, mit ihren Fans durch ganz Europa zu reisen. Eine ernsthafte Adresse natürlich auch im deutschen Fußball hinsichtlich der Fußball-Bundesliga zu werden. Champions League-Qualifikation. Und da kommst du doch eigentlich auch als Trainer und willst logischerweise auch deinen Impact haben, aber hast natürlich auch nur eine Rolle im Verein und musst dich da irgendwie eingliedern. Und das ist ja auch diese alte Floskel, nichts ist größer als der Verein. Mhm. Aber ich glaube, Albert Riera hat gedacht, doch, es gibt einen, der größer ist als der Verein und das bin ich.
Er sprach ja auch gerne von sich selbst in der dritten Person, von Albert, der sich dann eben über alle dann auch, ja, manchmal auch ein bisschen erhaben zeigt. Aber es zeigt eben, wie schnell so Kommunikation von Führung eben auch in Selbstdarstellung kippen kann. Das ist jetzt was Nagelsmann möglichst in den letzten Wochen vor der WM vermeiden sollte, dass es nicht noch mehr in diese Richtung bei ihm dann vielleicht auch kippt. Oder ist es jetzt zu böse formuliert?
Nee, ich glaube, bei Julian Nagelsmann sind wir an einem Scheidepunkt. Und zwar ist Julian Nagelsmann, wir erinnern uns an den Holzfällerhemd-Auftritt in Amerika, damals bei seinen ersten Spielen, eben nicht mehr nur dieser junge, frische Wind. Er hat jetzt auch ein schon großes Turnier in seiner Vita stehen mit der EM. Und man darf es, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass er natürlich auch, ich sage jetzt mal, selbstsicher daherkommt. Mhm. Aber vielleicht auf viele mag er auch arrogant und nicht so nahbar wirken, wie es vielleicht andere Charaktere in der Vergangenheit bei der deutschen Fußballnationalmannschaft waren. Ich denke jetzt ja zum Beispiel mal an Rudi Völler, ne? oder natürlich auch andere Bundestrainer, die so ein bisschen mehr das verkörpert haben, dieses Wir-Gefühl, dieses Aufbruchsstimmung und Julian Nagelsmann hat durch seine sportlichen Erfolge diese Aufbruchsstimmung erzeugt, aber auch nicht unbedingt dadurch, dass er jetzt quasi so, ich sag mal, der Bundestrainer aus dem Volk war. Das ist das eine. Das heißt, ich glaube, er hat sich da natürlich auch viele Kritiker ins Boot geholt, natürlich auch schon mit der Geschichte um Dennis Undav, wo er im Prinzip ja sich auch gegen ganz Stuttgart damals gestellt hat. Und ich auch nicht nur gegen ganz Stuttgart, natürlich auch gegen viele andere Fans und natürlich auch andere Experten, die gesagt haben, so wie kann man im Nachhinein, das hat er natürlich auch damals wieder eingefangen, wie kann man diesen Dennis Undav, der hinter Harry Kane jetzt der Zweite wurde in der Torjägerliste mit seinen 19 Treffern, bester deutscher Stürmer, wie kann man den auch so beschädigen, obwohl der natürlich dann auch noch am Ende ihm den Hintern gerettet hat mit seinem Treffer, dann zu sagen, so ja, er hätte diesen Treffer aber nicht erzielt, hätte er von Beginn an gespielt, weil er dann irgendwie zu müde gewesen wäre, sich dann dafür auch entschuldigt hat, also es wirkt kommunikativ nicht rund und deswegen Scheideweg, weil Julian Nagelsmann natürlich jetzt ganz klar beäugt wird und auch an dem Abschneiden bei der Fußballweltmeisterschaft bemessen wird. Ist ja völlig klar.
Ganz genau, denn so eine Kommunikation braucht im Grunde eins, damit sie durchgewunken wird, das ist Erfolg. Und wenn der ausbleibt, dann kippt das eher dann in Richtung Unsicherheit. Und ich finde, es macht im Moment auch dieser Eiertanz einen etwas unsicheren und nicht gerade komplett geplanten Eindruck einfach.
Ja, ich glaube, es gibt neue Voraussetzungen. Die Voraussetzung eben, dass du mit Manuel Neuer jetzt noch die Möglichkeit hast, auf einen Weltklasse-Torhüter zurückzugreifen. Ich glaube natürlich auch, dass nach dieser Saison und nach dem Abschneiden des FC Bayern München und jetzt mit der Möglichkeit, dass Manuel Neuer in jedem Fall noch in eine neue Saison gehen wird beim FC Bayern München und natürlich auch mit den ganzen Granden, sage ich jetzt mal, so um Uli Hoeneß, ist es, glaube ich, auch so, dass Julian Nagelsmann in einem total heißen Spannungsfeld gerade steht. Auf der einen Seite jene, die natürlich sagen, du musst jetzt dich an dein eigenes Wort erinnern, du musst jetzt Oliver Baumann als Nummer 1 mitnehmen. Und die anderen, die natürlich sagen, wie kannst du denn auf einen in Anführungsstrichen gesunden Manuel Neuer, der dir zur Verfügung steht, nicht zurückgreifen? Ja, und das ist, glaube ich, ein heißer Tanz.
Definitiv. Und die kann er tanzen, wenn er mit kommunikativer Klarheit natürlich auftritt. Entscheidet sich Deutschlands WM vielleicht nicht nur auf dem Platz, sondern vor allen Dingen auch neben dem Platz daran, ob Julian Nagelsmann verhindert, dass seine Kommunikation jetzt selbst noch zum größten Problem wird?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ganz generell, ja, möglicherweise doch. Und zwar, ich hätte jetzt gesagt, also was ich zunächst im Kopf hatte, war, würde ich sagen, also eigentlich ist für mich die deutsche Fußballnationalmannschaft kein Favorit auf den WM-Titel. Und das ist ja eigentlich auch immer das Groteske, diese Erwartungshaltung, die wir in Deutschland haben, dass wir sagen, wenn wir bei einer EM oder bei einer WM, die wir uns ja teilweise auch irgendwie erst sehr spät qualifiziert haben, aber wenn wir daran teilnehmen, dann spielen wir natürlich immer um den Titel mit. Das ist zumindest so die Denke. Und gleichermaßen ist es aber auch so, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft natürlich nicht das Niveau hat, jetzt zu den Favoriten dazu zu zählen. Mhm. Und das ist dann wiederum der entscheidende Punkt. Das heißt, was ich gerade eben oder beziehungsweise vorhin schon gesagt habe, Julian Nagelsmann hätte natürlich dann aber trotzdem auf dieses Team setzen können. Also in dem Sinne, dass du dann sagst, es gewinnt aber möglicherweise auch nicht das nominell beste Team bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Aber wir haben hier so einen krassen Spirit entwickelt in der Vorbereitung. Das kann aber dann eben eventuell doch für einen Ausreißer nach oben reichen. Und das ist natürlich das, was momentan theoretisch oder möglicherweise aufs Spiel gesetzt werden kann. Ja.
Nun ist Oliver Baumann zum Glück kein Uli Stein, also eine Suppenkasper-Reloaded-Affäre von 1986, als Uli Stein im Zweikampf mit Toni Schumacher sich dann nachher gegen Franz Beckenbauer als Teamchef wendete und abreißen musste, wird es wahrscheinlich nicht geben, in keinem Fall.
Ich gehe davon aus, ja. Oder ich glaube auch nicht, dass er wie 1994 da jemandem den Mittelfinger ins Gesicht hält und sagt so, du, pass mal auf, mach das Ganze mal ohne mich. Nee, das wird es natürlich nicht geben.
Und mit Kahn und Lehmann ist es 2006 ja auch ruhig geblieben. Also von daher mal gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall Stoff für Podcasts, Stoff auch für euren Podcast-Anschluss. Mach noch schnell Werbung am Ende.
Ja, natürlich. Also gerne reinhören. Wir zeichnen immer anfangs der Woche auf, also meistens am Montag. In diesem Fall haben wir die aktuelle Folge schon aufgezeichnet mit natürlich Michael Augustin, auch eine Stimme aus der deutschen Radiokonferenz. Als Nationalmannschaftsreporter wird er auch mit dabei sein bei der WM jetzt in Amerika, in Mexiko und in Kanada. Also da werden wir natürlich auch regelmäßige Updates haben von ihm. Also tatsächlich gerne mal reinhören. Anstoß, wie wir so schön sagen, der Fußball-Podcast, aber wohl wissend, dass es auch noch den einen oder anderen sehr, sehr guten Fußball-Podcast gibt.
Zum Beispiel diesen hier bei aller Bescheidenheit. Fever Pitch, es gibt sie überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sage vielen Dank an Fabian Wittke.
Sehr gerne, danke auch.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.